Hebräer 12. Wer von euch hatte schon mal ein gebrochenes Bein oder verletztes Knie, Bänderriss oder irgend sowas? Na, da kommt erstmal die OP und dann kommt der Gips und was kommt danach? Gymnastik, genau, die Reha. Muss wieder trainiert werden, dieses Bein, damit die Muskeln gestärkt werden, damit es wieder funktionstüchtig ist. Muss zum Physiotherapeuten oder vielleicht zeigt er dir einfach Übungen, die du dann selber auch weitermachen musst, um es wieder zu stärken. Und heute sind wir in einer sehr praktischen Stelle. Der Autor ruft seine Leser hier sozusagen zur geistlichen Reha auf. Im Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Diese Christen, diese Hebräer sind wie wir in einem Lauf, geistlichen Lauf, und sie machen gerade eine anstrengende Strecke durch, die sie hier laufen, Verfolgungen und Anfeindungen und Verlust, und einige von denen sind müde geworden. Haben sich überlegt, vielleicht sogar Jesus aufzugeben und zurückzugehen zum Judentum, damit sie einfach mal Ruhe haben von dieser Verfolgung. Und sind schwach geworden. Das Leben hat sie sozusagen ein Stück weit gebrochen. Und sie haben begonnen, in ihrem Glauben, in ihrer Berufung, in diesem Lauf zu straucheln. Und der Autor ermahnt sie. Und hat ihnen gesagt, hey, Leute, ihr habt so viele Zeugen, die vor euch diesen Lauf gelaufen sind, die auch einen schwierigen Lauf in einer schwierigen Zeit vollendet haben. Jesus hat seinen Lauf vollendet. Er liebt euch so sehr, dass er an ein Kreuz gegangen ist für euch. Er hat sich darauf gefreut, euch zu erlösen aus der Entfremdung von Gott durch eure Schuld. Er hat sich gefreut auf die Gemeinschaft mit euch. Und ihr habt einen liebenden Vater. Und der diese schwierigen Zeiten in eurem Leben gebraucht, um euch zu trainieren und um euch zu erziehen. Ist zum Guten für euch. Dass ihr heiligt, dass ihr heil werdet. Und es sollte genug Motivation sein. Und darum, sagt er, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Findet euch nicht ab mit euren schwachen geistigen Zustand. Findet euch auch nicht damit ab, wenn andere, wenn Geschwister geistig schwach sind. Wir sind ein Leib, wenn einer schwach ist, wenn ein Glied am Leib schwach ist, dann ist der Leib auch geschwächt. Und so haben wir Verantwortung auch füreinander. Stark zu sein, selbst stark zu sein und andere zu stärken. Wir können nicht zufrieden sein, bis nicht alle von uns wirklich Jesus nachfolgen und Jesus dienen und geistig stark sind. Gibt es Bereiche in deinem Leben, deinem geistlichen Leben auch, die du stärken musst? Wir haben uns vor, glaube ich, 2 Wochen ein bisschen drüber unterhalten, 2 oder 3 Wochen. Gibt es da Dinge, die du stärken musst in deiner persönlichen Zeit mit Gott? Der Gemeinschaft, dass du regelmäßig in Gemeinschaft bist, deine Beziehungen, Arbeit, Familie. Und siehst du jemanden, der Ermutigung braucht, der schwach ist, der ein bisschen geistige Physiotherapie braucht, jemanden, der vielleicht schon länger nicht mehr im Gottesdienst war, oder jemanden, der mal wirklich ein Herz hatte für Jesus und für sein Reich und es nicht mehr so hart wie früher. Jemand, der nicht wirklich beteiligt ist an der Reich Gottes Arbeit. Jemand, der faule Kompromisse eingegangen ist. Was wirst du tun dagegen? Sind alle aufgerufen. Das ist nicht nur die Aufgabe des Pastors. Das schafft man gar nicht alleine. Also lasst uns stark sein für Jesus und lasst uns einander ermutigen. Wir wollen nicht, dass die Lahmen und dass die Schwachen abirren, sondern wir wollen, dass sie geheilt werden, dass sie stark werden, wie hier steht. Und wir werden heute in unserem Text 4 Ermahnungen sehen, sehr praktische Ermahnungen, wie wir uns geistig stärken können und heil werden können. Zuerst sehen wir 2 Dinge, denen wir nachjagen sollen. Und dieses Wort nachjagen, das ist ein sehr aktives Wort, oder? Nachjagen, etwas aktiv suchen, investieren, um es zu bekommen. Nachjagen, das ist nicht irgendwas Passives. Da sagst du, oh, ich bin ja offen dafür und ich freue mich, wenn das da ist in meinem Leben und ich versuche, nicht das irgendwie zu zerstören. Nee, nachjagen ist noch mehr. Nicht zufrieden sein ohne dem. Aktive Schritte, um das herzustellen. Also Jagd nach, und das Erste, dem wir nachjagen sollen, sehen wir hier, ist Friede mit allen. Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach. Und das braucht eine gewisse Geisteshaltung, oder? Das braucht eine gewisse Anstrengung, wirklich im Frieden zu leben. Das passiert nicht automatisch, das braucht was Aktives. Besonders in so schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo du leidest, wo du Schmerzen hast, wo du Verlust hast. Gerade dann ist es oft schwierig. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich würde nicht behaupten, der wehleidigste Mensch zu sein, aber hey, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich eine Enttäuschung erlebt habe, die Dinge nicht so laufen, dann bin ich ungeduldiger, dann bin ich gereizter. Und es braucht eine größere, eine bewusstere Anstrengung, Frieden zu bewahren, als wenn alles glatt läuft. Zum Beispiel, letzte Woche hatte ich mich im Finger geschnitten. Wollte irgendwas aus der Schublade nehmen und da lag so ein Apfelschäler oder was so drin mit der Klinge nach oben und ich habe da genau reingegriffen und boah, ich war so wütend. Ah, warum liegt das Ding da drin? Meine Frau kann es bezeugen. Wenn man Schmerzen hat in einer schwierigen Situation, ist es schwieriger, Frieden zu bewahren. Also jagt dem Frieden nach. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, wird uns gesagt, haltet Frieden miteinander. Im Römer 14, Vers 19, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Also gibt es Dinge, denen wir nachstreben müssen, Dinge, die Frieden förderlich sind. Und das ist praktisch. Selbstverleugnung. Demut, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Na, unser Stolz kommt da oft dazwischen. Dass ich meinen verletzten Stolz hinten anstelle. Selbstbeherrschung, oder vielleicht sollte man besser sagen, dass wir uns vom Herrn beherrschen lassen. Dass wir unseren Emotionen nicht das Steuer übernehmen lassen in unserem Leben, uns einfach treiben lassen von unseren Gefühlen. Wie wir kommunizieren, das hat auch was damit zu tun. In den Sprüchen Kapitel 15, Vers 1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Also, dass wir nicht provozieren, dass wir Versöhnung suchen, wenn es da einen Konflikt gegeben hat, wenn wir nicht versöhnt sind. 1. Petrus 3, Vers 8. Da ist es, seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, da sehen wir manche dieser Einstellungen, die wir brauchen, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen von Bösen zurück. Da sind wir wieder bei der Kommunikation, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Da haben wir es wieder. Aktiv jage ihm nach. Jagt dem Frieden nach mit allen. Nicht nur mit denen, die dir sympathisch sind, mit denen, die nett zu dir sind, mit denen du dich gut verstehst, sondern es steht hier, jagt dem Frieden nach mit allen. Gilt vor allem für unsere Geschwister in unserem Laufteam, in unserem Rennteam. Aber ich glaube, es ist nicht begrenzt darauf, geht auch darüber hinaus. Im Römer 12, Vers 18 heißt es, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Es ist nicht immer möglich. Es kann sein, dass der andere sich querlegt. Man kann niemanden zwingen, versöhnt zu sein und im Frieden miteinander zu leben. Aber es heißt ja, soweit es an dir liegt, lebe mit allem im Frieden. Tu du alles, was in deiner Macht steht, um den Frieden zu bewahren oder um den Frieden wiederherzustellen. Und wenn du gerade dabei bist, deine Gabe zum Altar zu bringen, wenn du gerade bei der Anbetung bist und du merkst, dass dein Bruder oder deine Schwester was gegen dich hat, dann lass deine Gabe liegen, geh hin und versöhne dich mit ihm, versöhne dich mit ihr und dann kannst du weiter anbeten. Das ist, was Jesus uns gesagt hat in der Bergpredigt, Matthäus 5. Ganz schön aufwendig, oder? Lass die Anbetung, geh hin, versöhne dich zuerst. Ganz schön dringlich. Aber so wichtig ist es, Gott, dass wir in Frieden leben. Weil es geht um unser Zeugnis. Es geht um unsere Schlagkraft, um unsere Effektivität als Team. Und ihr wisst, ein zerstrittenes Team, das hat eigentlich schon verloren. Das klappt nicht gut. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich damit geht. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus mehr so von der Persönlichkeit veranlagt, dass sie harmoniebedürftig sind, dass sie friedfertig sind. Ich bin gesegnet mit meiner lieben Frau, die ist wirklich so eine liebe Sweetheart, sagt man auf Englisch, das trifft wirklich auf sie zu. Ich verdiene sie gar nicht eigentlich. Und dann gibt es andere, so wie ich, die sind eher so Kämpfertypen. Denen macht es nicht so viel aus, einen guten Streit zu führen. Und Gott hat mich da schon viel verändert an dem Punkt. Aber ich tendiere dazu, eher zu meiner Frau mal zu sagen, hey, lass dir nicht so viel gefallen. Lass dir zu viel gefallen. Und hey, es gibt Dinge, die es wert sind, dafür zu kämpfen. Jesus gibt uns ein Beispiel im Tempel, wo er die Leute raustreibt und sagt, hey, ihr hindert die Leute, zu Gott zu kommen. Und er ist zornig drüber und zornig für die anderen. Manche Dinge sind es wert, dass wir dafür kämpfen, für die Wahrheit, für Gerechtigkeit, für Hilflose, für Ungeborene. Aber ich glaube, wir Kämpfertypen, wir müssen beschämt zugeben, dass der meiste Streit aus Selbstsucht ist und aus meinem Stolz. Und das ist Zeug, das muss ans Kreuz. Also ich glaube, wir Kämpfertypen, wir kämpfen eher mit diesen Versen hier. Aber später werden wir noch ein Wort haben, das vielleicht eher die friedfertigen Harmoniemenschen betrifft. Nämlich lass nicht zu, dass Bitterkeit in deinem Herzen aufsprost. Die haben dann eher die Tendenz, die Dinge in sich reinzufressen und bitter zu werden. Aber jetzt sind wir noch beim Thema Frieden. Und Gott ermutigt uns, dass wir friedfertige Menschen sind. Ich glaube, wir Christen sollten die friedfertigsten Menschen sein, die es gibt. Jesus hat gesagt, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Trifft es auf dich zu? Oder musst du Jesus bitten, dich zu verändern? Musst du vielleicht sogar konkrete Schritte gehen in Richtung Frieden? Auf jemanden zugehen, dich versöhnen? Das Zweite, dem wir nachjagen sollen, ist unsere Heiligung. Das heißt, dass wir Jesus ähnlich werden. Vers 14 jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hast du eine Leidenschaft für Heiligung, für Heiligkeit? Bei manchen haben diese Worte wie Heiligkeit oder Heiligung einen schlechten Ruf. Wir setzen das so gleich, oh, heilig sein, das ist langweilig, das ist uncool sein. Ja, aber ein heiliges Leben ist nicht langweilig, das ist kein Jammer. Das ist ein gesegnetes, freies, heiles, abenteuerliches Leben. Guckt euch das Leben von Jesus an. Oder das Leben von Paulus an. Das war alles andere als langweilig. Vielleicht haben Menschen ein falsches Bild von Heiligkeit, weil es ihnen an Vorbildern fehlt. Sind wir gefordert. Vielleicht haben sie dieses Bild, oh, Heiligkeit ist was Langweiliges oder irgendwie was nicht so Tolles, weil sie so das Bild haben von irgendwelchen Amish-People oder so gesetzlichen Leuten in der Heiligungsbewegung. So heilige Menschen, das sind so sehr ernste Menschen mit Männern mit langen Bärten und Frauen mit sehr unmodernen Röcken und die dürfen nicht viel und die lachen nicht viel und das ist Heiligkeit. Nee, stimmt gar nicht. Heiligung, heilig sein bedeutet einfach so viel wie Jesus ähnlich sein. Und guckt euch Jesus an. Jesus hat gegessen und er hat getrunken mit den Sündern. Er hat sich nicht einengen lassen von den engen gesetzlichen Pharisäern. Er hat ganz normalen Klamotten getragen, wie die anderen Leute seiner Zeit auch. Aber er hatte auch diese Nähe zum Vater. Und er hatte diese unglaubliche Liebe für die Menschen. Und er hatte eine Freiheit. Freiheit von jeder Form der Gesetzlichkeit. Freiheit auch von Sünde, die uns oft so versklavt und unser Leben zerstört. Und ich glaube, Jesus hatte eine tiefe Freude. Ich glaube, Jesus war fröhlich. Jesus hat viel gelacht. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil wir lesen, dass die Kinder gerne zu Jesus gekommen sind. Und Kinder sind gute Menschenkenner. Und wir haben am Anfang dieses Kapitels hier gelesen, dass Jesus eine tiefe Freude hatte, selbst als er am Kreuz hing, gelitten hat und gestorben ist und gefoltert wurde und ausgelacht wurde. Selbst da hatte er eine Freude, tiefe Freude. Heiligkeit ist absolute Priorität für Gott. Weil Heiligkeit bringt ihm Ehre. Heiligkeit ist ein Zeugnis. Bringt andere Menschen dazu, ihn auch anzubeten. Und Heiligkeit macht uns heil. Das steckt schon in dem Wort drin. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Und der Vater im Himmel liebt dich leidenschaftlich. Und er will das Beste für dich. Und er meint es gut mit dir. Deswegen ist Heiligung eine Priorität für Gott. Wir haben letztes Mal gesehen, dass das Ziel von Gottes Züchtigung, das Ziel von Gottes Erziehung unsere Heiligkeit ist. Im Römerbrief, in Versen 28 und 29, in Kapitel 8, lesen wir, dass Gott alles mitwirken wird zum Guten, um uns zu heiligen. Dass wir vorherbestimmt sind, dem Bild seines Sohnes, Jesus gleichförmig zu sein, ihm ähnlich zu sein. Das ist das Gute, was Gott für uns vorhat. 1. Petrusbrief, da schreibt uns der Apostel Petrus, Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das ist im neuen Leben heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das sagt Gott im 3. Mose, Kapitel 11. Seid heilig, weil ich bin heilig. Das ist unsere Berufung. Wir wollen so sein wie Gott. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass wir ein reines, heiliges, heiles Leben leben, so wie Jesus. Und das ist Gottes Priorität. Und deswegen sollte es auch unsere Priorität sein. Ich bete, dass wir eine Leidenschaft dafür entwickeln und dass es wirklich ein Ziel in unserem Leben ist, heilig zu sein und heilig zu werden. In dem Bewusstsein, dass wir es nicht aus eigener Kraft können. Ich predige hier nicht Gesetzlichkeit. Wir versuchen uns äußerlich irgendwie nur zu reformieren. Nee, aber Gott wird es tun. Wenn wir ihm nur vertrauen und wenn wir uns ihm hingeben und sagen, ja, ich will dir gehorsam sein, ich will deinen Willen tun, dann wird er uns verändern. Können wir nicht aus uns selbst, können wir nicht aus eigener Kraft allein auf uns gestellt. Aber wir können uns definitiv fördern, oder? Wir können willig mitarbeiten. Wenn wir an den Lauf denken, ist ein Unterschied, ob ein Trainer einen Läufer ständig in den Hintern treten muss, dass er sich bewegt, oder ob der willig ist und sagt, ja, trainier mich, Trainer, veränder mich, rüst mich zu, damit ich diesen Lauf gut vollende. Dann sind wir gewillt, Dinge aus unserem Leben abzuschneiden, Dinge abzulegen, die uns hindern. Da haben wir vor 2 Wochen drüber gesprochen. Freunde, die einen schlechten Einfluss sind für uns. Vielleicht Fernsehserien, Magazine, die unsere Gedanken versauen. Und sind wir gewillt, Dinge anzulegen, die er möchte, dass wir unseren Sinn erneuern durch Gottes Wort, dass wir in Gemeinschaft sind, dass wir gesunde Beziehungen mit Gleichgesinnten bauen, dass wir Zeit mit Jesus im Gebet verbringen. Also wenn wir mitarbeiten, wenn wir Heiligung auch zu unserem Ziel machen und das Annehmen von Gott, dann wird es viel schneller und viel einfacher gehen. Wir können uns nicht selbst reformieren, aber wir können mit Gott mitarbeiten, dass er uns verändern kann. Und es ist auch wichtig, es heißt hier weiter, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Das gilt in einem absoluten Sinn. Heiligung ist die Frucht unserer Errettung, die Frucht einer Beziehung mit Gott, die Frucht von unserem Abgesondertsein vor Gott. Na, wir sind heilig, abgesondert für ihn von unserem Status her. Und deswegen werden wir auch heilig, wenn wir mit Gott leben. Und so, wenn da keine Heiligung in unserem Leben ist, dann ist es ein starkes Zeichen, dass wir nicht gerettet sind, dass wir nicht wirklich zu Gott gehören, dass wir ihn nicht wirklich kennen. Und wir müssen das verstehen, dass es ein Prozess ist. Und dauert das ganze Leben lang. Predige nicht Perfektion. Perfekt werden wir sein, wenn wir in den Himmel kommen. Es gibt einen Unterschied zwischen Heiligung und Rechtfertigung. Rechtfertigung vor Gott passiert in einem Augenblick, wenn wir uns Jesus anvertrauen, mit unseren Sünden. Das ist ein juristischer Akt. Wir werden gerecht gesprochen von Gott. Wir sind heilig positionell. Wir werden in Jesus umkleidet mit seiner Gerechtigkeit und wir werden gerecht gesprochen von Gott. Und Paulus kann an alle Empfänger eigentlich seiner Briefe schreiben, an die Heiligen. Hey, das ist, was wir sind in Jesus, positionell vor ihm. Aber Heiligung, wo wir in unserem praktischen, täglichen Leben Jesus ähnlich gemacht werden, das ist ein Prozess. Und der dauert das ganze Leben lang. Aber wenn sich dein Leben nicht verändert hat nach deiner Bekehrung und vor allem, wenn du nicht den Wunsch hast, Jesus ähnlich zu sein, wenn du mit deinen Arbeitskollegen fluchst und saufst und mit deiner Freundin schläfst oder deine Frau betrügst, wenn du Steuern hinterziehst, wenn du total selbstsüchtiger Materialist bist, in der unkontrollierte Lust und Habsucht deinem Leben ist und hey, wenn du wirklich ehrlich bist, dann ist dir Gott gar nicht wirklich wichtig in deinem Leben und du fühlst dich wohl bei dem Ganzen dabei und du bist nicht total überführt von dem Heiligen Geist, hey, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Egal in welche Kirche du gehst und egal ob du ein Namenschrist bist oder nicht, dann wirst du Gott nicht sehen. Dann wirst du nicht in den Himmel kommen. Und wenn das du bist, das der Punkt in deinem Leben ist, dann möchte ich dich einladen, dir nicht länger was vorzumachen, sondern wirklich einen langen, guten, ehrlichen Blick auf dich selbst zu werfen und umzukehren. Ernst zu machen mit Jesus. Wirklich echte Hingabe an ihn zu machen. Und Jesus weiß es sowieso. Und er kennt dich und er liebt dich und er wartet auf dich und er möchte dich retten. Das passiert, indem du dich an ihm anvertraust. Und er verspricht dir, dass er dich verändern wird, wenn du dich ihm auslieferst und du ihm das Steuer in deinem Leben überlässt. Aber auch in unseren ganz alltäglichen Lebenserfahrungen gilt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. In der Bergpredigt hat Jesus auch gesagt, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also wenn du Christ bist, Aber du lebst in Sünde, in irgendwelchen Kompromissen und du bist überführt vom Heiligen Geist und du weigerst dich Buße zu tun und du lebst so lauter hin. Hey, du wirst den Herrn nicht sehen, nicht hören, nicht erfahren. Du bist Gottes Kind, aber du behinderst die Gemeinschaft mit Gott. Du kannst als Kind im Haus deiner Eltern leben und rebellisch sein und da ist nicht viel Gemeinschaft. Ihr seid unter demselben Dach, du bist ein Kind, aber Gemeinschaft funktioniert nicht wirklich gut. Du bist unter der Züchtigung des Vaters. Der himmlische Papa hat dich auf dein Zimmer geschickt. Du trocknest aus in deiner Seele, so wie David das beschreibt im Psalm 32. Also Heiligung ist auch wichtig für unsere persönliche, existenzielle, tägliche, persönliche Gotteserfahrung. Es ist wichtig, dass wir Sünden bekennen, dass wir uns nach Gott und seinem Willen ausstrecken, nach der Gemeinschaft mit ihm. Jakobus schreibt uns, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und wenn wir uns Gott nahen, dann ist die Frucht davon Heiligung. Also du bekennst Gott deine Sünden, du erhebst dein Herz zu Gott mit all deinen Kämpfen, mit all deinen Anliegen. Du läufst im Vertrauen auf Jesus mit Zuversicht zu Gottes Thron der Gnade. Du sprichst mit ihm, du hörst auf ihn, du genießt seine Gegenwart und seine Liebe. Du lässt dein Leben von ihm füllen. Du wirst verändert werden, wenn du das tust. Du wirst Gott erfahren. Persönlich, Gemeinschaft mit ihm erleben. Heiligung ist nichts Kompliziertes. Du brauchst nur ein williges Herz und ein Vertrauen auf Jesus. Den Rest hat er für dich getan und den Rest wird er für dich tun. Das ist der zweite Punkt heute. Wie geht es dir damit? Hast du ein Herz, heilig zu werden, Jesus ähnlicher zu werden? Red da mit ihm drüber. Mal in einer ruhigen Minute. Das dritte sehen wir im Vers 15. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, an der unverdienten Gunst Gottes. Gnade heißt, dass du etwas bekommst, was du nicht verdienst als Geschenk. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit wäre, versäumt nicht bei der Gnade Gottes zu bleiben, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Gnade, unverdiente Gunst, Geschenk. Gott rettet uns aus Gnade. Nicht wegen dem, was du tust oder was du getan hast, sondern wegen dem, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und Gott heiligt uns auch aus Gnade. Es ist sein Werk, nicht mein Werk. Und Gott gibt uns Gnade, er gibt uns Kraft, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Im 2. Korinther 12 hat der Herr zu Paulus gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagt dann, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also ich will auf ihn vertrauen, nicht auf mich selbst vertrauen. Und so der Autor des Hebräerbriefs wird diesen hebräischen Christen sagen, hey Leute, es gibt Gnade von Gott, diese Misshandlungen zu ertragen, in Frieden zu leben, was wir gerade gelesen haben. Gott gibt dir Gnade zu vergeben, wenn du wirklich willst. Gott gibt dir Gnade, deinen Lauf zu vollenden. Ich denke an Kapitel 4, Vers 16, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also Gnade zur Hilfe in Zeiten der Not. In schwierigen Zeiten, in Zeiten der Anfechtung, in Herausforderungen, lauft im Namen Jesu zu Gott, dem Vater, um Hilfe. Er hat Gnade für euch, er hat Gnade für euch, das durchzustehen. Die Hebräer waren versucht, von Gott oder von Jesus wegzulaufen. Man versucht, von ihren Schwierigkeiten wegzulaufen, die Dinge wieder in ihre eigene Hand zu nehmen. lieber auf sich selbst zu vertrauen, statt auf Jesus zu vertrauen. Oh, die Dinge laufen nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ist los, Gott? Ich weiß nicht, ob Jesus mich wirklich durchtragen kann, ob er es wirklich gut mit mir meint. Wenn ich es genau betrachte, mein Bekenntnis zu Jesus hat mir überhaupt erst diese Probleme eingebrockt. Vielleicht sollte ich wieder die Dinge in meine eigene Hand nehmen. Jemand hat mal gesagt, Schwierigkeiten machen uns entweder besser oder bitter. Machen uns besser, wenn wir sie annehmen aus Gottes Hand, als seine Erziehung, als seine Züchtigung, wenn wir wachsen dadurch und gestärkt werden, wenn wir um Gnade zu Gott laufen und von ihm stärken lassen und durchtragen lassen, hey, dann werden wir stärker durch schwierige Zeiten, werden wir geformt, unser Charakter geformt. Oder wir werden bitter, wenn wir Gott ablehnen, verbittert werden. Warum lässt du das zu in meinem Leben? Und das war eine Gefahr, also vor allem in Zeit der Christenverfolgung auch. Gefahr, bitter zu werden gegen Gott. Gott, warum lässt du das zu? Nur weil ich deinen Namen trage, weil ich als Christ mich oute. Und zweitens ist auch eine Gefahr, verbittert zu werden gegen einen Bruder oder gegen eine Schwester. Versetzt euch in die Situation, vielleicht ein Bruder, eine Schwester, die wegen der Unachtsamkeit oder vielleicht sogar unter Folter die Christenverfolger auf meine Spur gebracht haben. Und ich habe vielleicht mein Haus verloren, mein Mann, meine Frau sitzt im Gefängnis. Es wäre einfach bitter zu werden gegen diesen Bruder, gegen diese Schwester in der Situation. Und das wird dann wieder den Frieden gefährden, von dem wir vorhin gelesen haben. Du brauchst Gottes Gnade, um vergeben zu können. Das heißt, um loszulassen, um dem anderen es nicht entgegenzuhalten, es ihm nicht zuzurechnen. Und wie wichtig ist Vergebung für unser geistliches und seelisches und sogar körperliches Heil. Also passt auf, dass ihr nicht an der Gnade Mangel leidet. Kapitel 13, Vers 9. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Oder passt auf, dass ihr nicht von der Gnade Gottes zurückbleibt. Oder positiv formuliert, dass ihr bei der Gnade Gottes bleibt. Passt auf, dass ihr nicht in alte Gesetzlichkeit zurückfällt und wieder aus euch selbst Gott gefallen wollt. Versucht aus eigener Kraft Jesus nachzufolgen, aus eigener Kraft ein heiliges Leben zu leben. Hier, auch das ist super frustrierend. Und viele gesetzliche Menschen enden enttäuscht und verbittert. Die hebräischen Christen hier gingen sogar so weit zu sagen, hier, lasst uns das ganze Konzept von Gnade durch Jesus Christus verwerfen und zurückgehen in unsere alte gesetzliche Religiosität. Der Autor will uns nahe bei Jesus halten und er sagt, wenn ihr ihn verlässt, dann verlasst ihr euer Leben. Vers 15 nochmal. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Frucht der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Er spielt hier auf 5. Mose, Kapitel 29, Vers 17 an. Da sagt Mose dem Volk, dass es bei euch nur ja nicht einen Mann oder eine Frau, eine Sippe oder einen Stamm gibt, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen. Also es ist eine Wurzel, die Bitterkeit bringt, es sich von Gott abzuwenden und sich von Jesus abzuwenden, was die Versuchung der Hebräer hier war, sich von Jesus abzuwenden, das ist dasselbe wie sich von Gott abzuwenden. Johannes hat gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jesus hat es gesagt, Johannes 5. Und Johannes hat gesagt, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Hebräerbrief hat der Autor gesagt, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, im Kapitel 3. Also, dass es bei euch keinen gibt, der sich von dem Herrn, eurem Gott, abwendet, um hinzugehen, den Götzen zu dienen, dass es ja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht bringt. So steht es wörtlich im 5. Mose Kapitel 29, Vers 17 und die folgenden. Also es geht hier um eine Wurzel, eine Ursache, das Verborgene, ja, was etwas anders zum Vorschein bringt. Eine Wurzel, die eine bittere Frucht ins Leben bringt. Kontext hier im 5. Mose, Gottes Gericht und Züchtigung. Und manchmal ist wirklich wörtliche Bitterkeit in unserem Herzen Teil davon. Menschen, die bitter sind gegen Gott oder bitter sind gegen die Geschwister. Das frisst sie auf, du erntest das, was du siehst. Eine bittere Frucht auch für die Gemeinschaft. Ein verderblicher Einfluss auf die Gemeinschaft. Was für weite Kreise ein schlechtes Vorbild ziehen kann. Die Verbitterung von einem Menschen. Oder die Rebellion gegen Gott. Der Götzendienst eines Menschen. Wir müssen es immer im Auge behalten. Du sündigst nie allein. Es betrifft immer alle. Und deswegen, wir laufen unseren geistlichen Lauf nicht nur für uns, sondern auch für die Geschwister, für den ganzen Leib Christi. Vierte Ermahnung ist ein negatives Beispiel eigentlich hier. Vers 16. Dass nicht jemand ein Hurer, Hure bedeutet so viel wie ein sexuell Unreiner, jemand, der Sex außerhalb der Ehe praktiziert. Wir werden im Kapitel 13 mehr darüber sprechen. Achtet darauf, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Je nachdem, wie man das liest hier, und die Übersetzer sind da unterschiedlicher Meinung, können das zwei unterschiedliche Punkte sein, dass ihr sagt, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Gottloser wie Esau. Könnte ein separater Punkt sein, dann wäre der vierte Punkt, die vierte Ermahnung, haltet euch moralisch rein. Oder es könnte sich auf Esau beziehen. Achtet, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau. Dann ist es wahrscheinlich geistlich gemein, wenn es sich auf Esau bezieht. Hurerei wurde in der Bibel im Alten Testament sehr oft als ein Bild für geistliche Untreue verwendet. Jemand, der Gott untreu wird. Also die vierte bzw. fünfte Ermahnung ist dann über Esau. Und die fünfte Ermahnung ist, tausche nicht dein Geburtsrecht, dein Erbe in Christus, das Beständige gegen das kurzweilige, irdische, vergängliche Lustbefriedigung. Tausch dein Leben nicht ein für irdische Vergnügungen. Denk nicht nur einen Augenblick, bedenk die langfristigen Konsequenzen. Und hey, das ist ein guter Rat, oder? Wenn wir das nur bedenken würden, würden wir weniger sündigen. Ich habe mal von Eheseelsorger gehört, der hat darüber gesprochen, wie man sich vor Ehebruch bewahren kann, und hat gesagt, in der Situation, wo du dich versucht fühlst, halt dir einfach mal wirklich die Konsequenzen vor Augen, was es wirklich anrichten würde, dieser kurze Moment, diese paar Minuten der Lustbefriedigung, wie es dein Zeugnis zerstört, wie es deine Geschwister beeinflusst, wie es das Leben dieser anderen Person zerstört, was es mit deiner Familie tut, für deine Kinder, deinen Partner. Halte mal die Konsequenzen vor Augen. Wenn du das tust, wird es sehr heilsam sein. Dann wirst du gleich weniger versucht sein. Also ein guter Rat hier. Denk nicht nur an den Augenblick, denk an die langfristigen Konsequenzen. Wir versuchen das eigentlich unseren Kindern zu lehren, oder? dass wir die augenblickliche Lustbefriedigung aufschieben, um was Besseres zu erhalten. Er sagt den Kindern vielleicht, hey, gib nicht dein ganzes Taschengeld sofort für Süßigkeiten aus, sondern spar vielleicht an für die Xbox oder was immer. Das ist was wir lernen müssen, das ist eine geistige Disziplin, gegenwärtige, sofortige Lustbefriedigung aufzuschieben, um was Besseres zu erhalten. Vers 16 nochmal, dass nicht jemand ein Hure oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und dieses Erstgeburtsrecht hat nicht nur bedeutet, dass der Erstgeborene der Haupterbe war seines Vaters, sondern nee, er ist auch der neue Patriarch geworden. Wenn der Papa gestorben ist, ist er das neue Familienoberhaupt geworden und das war ein Riesenprivileg. Aber Esau war sein Bauch näher als sein Erbe. Ihr kennt die Geschichte. Esau kam hungrig vom Feld. Sein Bruder Jakob hat eine leckere Linsensuppe gekocht. Und Esau hat gesagt, hey, gib mir von der Suppe. Und Jakob hat gesagt, ja, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und Esau war das Erstgeburtsrecht egal. Sein Erbe, seine Berufung hat er gering geachtet. Hat es verkauft für eine Linsensuppe. Mal kurz den Hunger zu stillen. Im 1. Mose 25 steht, er verachtete sein Erstgeburtsrecht. Aber seht die Konsequenz, Vers 17, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie oder ihn, den Segen, mit Tränen eifrig suchte. Esau ist ein Bild in der Bibel für einen gottlosen, rein irdisch, rein weltlich gesinnten Menschen. Der hat nur für das Hier und Jetzt gelebt. Und wir sehen hier, er wollte den Segen haben, aber geistliche Dinge waren ihm eigentlich völlig egal. Problem war nur, der Segen war an das Erstgeburtsrecht gekoppelt, an diese Position gekoppelt, die er verkauft hatte. Und der Vater Jakob hatte gar keine Ahnung von diesem Deal zwischen den beiden Söhnen und Bruder Jakob hat ein bisschen nachgeholfen, dass er sein Recht bekam. Aber nachdem der Isaak den Jakob gesegnet hat mit dem Segen, der ihm nach seiner Abmachung mit seinem Bruder wirklich zustand, da hatte Isaak keinen zweiten Segen mehr für Esau. Und Esau war sehr frustriert darüber und sehr geknickt darüber. Ist ein Beispiel für eine Entscheidung, die du nicht rückgängig machen kannst. Entscheidung mit bleibenden Konsequenzen. Und die gibt es in unserem Leben, oder? Zum Beispiel, du kannst deine Jungfräulichkeit nur einmal hergeben. Oder die Entscheidung, vom Hochhaus runterzuspringen, kannst du nicht rückgängig machen. Vielleicht ein blödes Beispiel. Aber es gibt solche Entscheidungen in unserem Leben. Kapitel 6 hat der Autor uns gesagt, es ist unmöglich, die vom Vertrauen auf Jesus abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Wie immer das heißt. Auf jeden Fall, der Autor fordert uns hier wieder mal heraus, eine ewige Perspektive für unser Leben zu haben. Abzuwägen, was wirklich zählt in unserem Leben. Dass wir eine folgenschwere Entscheidung nicht so leichtfertig, nicht so kurzsichtig treffen, wie Esau das getan hat. Und Leute, wenn wir es wirklich nüchtern, wenn wir es wirklich klar betrachten, dann würden wir für Jesus und für sein Reich leben. Dann würden wir Jesus nie verlassen, egal was. Weil Jesus ist das Beste, was uns je passiert ist. Und ohne Jesus gibt es keine Hoffnung für die Ewigkeit. Wir werden uns das nächste Mal noch mehr drüber unterhalten. Diese ewige Perspektive des abzuwägen, was zählt im Leben. Nicht kurzsichtig auf das Hier und Jetzt fokussiert zu sein, sondern wirklich auch auf das, wer wir sind in Jesus und was er für uns in der Zukunft noch bereitet hat. Aber hier haben wir 5 oder 4, je nachdem, geistige Reha-Maßnahmen. Jagt dem Frieden nach, jagt der Heiligung nach, seid stark in der Gnade Gottes, haltet euch rein und bewahrt eine ewige Perspektive. Bedenkt die langfristigen Konsequenzen eurer Entscheidungen. Und so richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Amen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern und es ist auch immer eine schöne Gelegenheit, sich neu auszurichten, innezuhalten, zu betrachten, das groß werden zu lassen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich möchte mit uns beten, bevor wir das Abendmahl feiern und an Jesus denken. Lieber Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du es wirklich gut mit uns meinst, und ich danke dir auch, dass du praktisch und konkret in unser Leben sprichst. Dass du nicht um einen heißen Brei herumredest, sondern dass du wirklich ganz konkret sagst, hey, hier, das ist Sache. So könnt ihr stark leben, so könnt ihr starken Lauf laufen. Und dass du uns konkrete Ziele vorgibst, die wir im Auge behalten sollen und nach denen wir trachten sollen. Und so bitte ich, Herr, dass du diese Dinge in unser Leben so wirklich, ja, hineinwirkst, einarbeitest in unsere Herzen und in unsere Seelen und in unseren Willen, in unsere Entscheidungen. Gib uns ein Herz für Frieden, gib uns eine Leidenschaft für Heiligkeit. Lass uns stark sein in der Gnade Gottes, dass wir immer aus Gnade leben und nicht aus eigener Kraft, nicht Gesetzlichkeit, sondern ja, wirklich begeistert sind von dem, was Jesus für uns getan hat. Und voll Dankbarkeit das annehmen. Und wirklich diese Freiheit erfahren können, die deine Gnade uns bringt. Einfach versöhnt zu sein mit Gott als Geschenk. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns getan hat. Und daran denken wir jetzt auch, wenn wir Abendmahl feiern. Und ich bete, dass es unser Leben prägt. Bete, dass du uns rein bewahrst und ja, dass du uns neu ausrichtest, dass wir eine ewige Perspektive in unserem Leben bewahren. So möchte ich jetzt ganz einfach darum beten, Herr, wenn wir Abendmahl feiern, dass du uns begegnest, dass du uns beeindruckst. Bete, dass du es uns real machst durch deinen Heiligen Geist, heute Morgen und persönlich, was Jesus für uns getan hat. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.